Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Große Köche kochen und wenn sie Bücher schreiben, dann sind das in der Regel Kochbücher. Nicht so bei Vincent Kling, dem Chef des Stuttgarter Sterne-Lokals Wielandshöhe, dem breiten Publikum bekannt durch die Fernsehsendungen ARD, Buffet und Kochkunst und als Autor zahlreicher Bücher, die das gute Essen aus allen nur möglichen Perspektiven in den Blick nehmen. Jetzt bin ich mit Vincent Kling in Stuttgart verbunden. Guten Morgen, Herr Kling.
Guten Morgen.
Sie haben jetzt ein paar Tage zu in Ihrem Lokal, habe ich gesehen. Ist das so die Ruhe vor dem Sturm? Denn Silvester, nehme ich an, ist ja die Hochzeit für die Sterneküche, oder wie ist das?
Ja, aber wir hatten eigentlich dauernd Sturm. Und wir sind genügend Leute, dass das entspannt abgewickelt werden kann. Also Stress in der Küche gibt es ja eigentlich nur, wenn man zu wenig ist. Oder es nicht kann, also die zwei Dinge. Und da sind wir gut aufgestellt.
Haben Sie denn da eigentlich noch Lust für sich und Ihre Frau oder Ihre Familie an Weihnachten auch was Besonderes zu kochen?
Ja, auf jeden Fall. Aber das Besondere bei uns sieht eigentlich nicht so aus, wie es sich die meisten vorstellen. Sondern das Besondere sind einfach, meinetwegen, Bratkartoffeln und die dann eben so gut, wie man sie selten kriegt.
Das ist ja überhaupt die hohe Kunst, glaube ich, beim guten Kochen, dass man auch so einfache Sachen wirklich hervorragend hinkriegt. Da ist ja die Wiener Küche, durch die Sie sich jetzt haben bei einem Streifzug treiben lassen, auch ein ganz besonders gutes Beispiel dafür. Für mich ist Wien persönlich auch ein kulinarisches Paradies. Liegt das an der Mischung, dass da eigentlich alle, die böhmischen Dienstmädel, die Italiener, die Türken, irgendwas zurückgelassen haben? Macht so eine Mischung eine gute Küche aus?
Auf jeden Fall. Also die Stadt Wien ist letztendlich ein Vielvölkerstaat. Genauso wie damals das Habsburger Reich. Da gab es also vor 100 Jahren noch 19 Sprachen in diesem Regierungsgebilde. Und mir geht es halt darum, dass ich auch die Kultur erkläre, warum diese Küche so ist. Und das geht nicht ohne das Wissen des Kaiserreichs und auch der umliegenden Länder wie Ungarn, Slowakei, also dieser ganze Balkan und so. Und dort wird traditionell sehr, sehr gut gekocht, auch heute noch. Selbst unterm Kommunismus ging es dort nicht so bergab wie beispielsweise in der DDR.
Man muss dazu sagen, Ihr Buch ist jetzt nicht irgendwie ein Reiseführer, es ist auch kein Kochbuch. Es ist von allem etwas drin und Sie sind unglaublich ortskundig. Sie haben eben schauen in die Geschichte, in die Kunstgeschichte. Sie nehmen einen in die Lokale mit. Sie residieren leidenschaftlich gerne im Hotel Sacher und gehen ins Steirereck. Ist das auch so Ihre Weltsicht, dass Sie immer so ganz viel auf einmal wahrnehmen, wie in diesem Buch? Dann sind noch Bilder drin, das darf man auch nicht vergessen. Schöne Fotografien von Ihnen, aber auch Aquarelle, die Sie selbst gezeichnet haben. Sind Sie so ein vielfältiger Tausendsasser?
Ja, das ist ja ähnlich wie mit dem Kochen. Also man kocht ja nicht jeden Tag Gulasch, sondern es ist dauernd was anderes. Und das hat natürlich auch mein Wesen geprägt, dass man meinetwegen eine Stammkundschaft hat und da muss jeden zweiten Tag was Neues auf die Karte. Aber nicht unbedingt so neu, dass die Gäste meinen Stil nicht mehr erkennen, sondern diese Richtung muss man bewahren. Und dann habe ich eigentlich sowieso ein Faible eigentlich für Österreich. Und wir Deutschen verstehen eigentlich die Österreicher nicht richtig. Und die kann man erst verstehen, wenn man eigentlich die Geschichte kennt. Sonst kann man eigentlich ja nur diese Prachtstraßen angucken und da ist da die Hofburg und so weiter. Und das ist alles ganz toll. Aber warum das so ist und die ganze Kocherei, die Rezepte, auch diese Wiener Küche, das dient ja eigentlich eher als Hinterhalt, um den Wien-Reisenden dort ein in das Land und in das Wesen dieser Menschen einzuführen. Weil den Wiener kann man ja nicht auf der Straße kennenlernen, wenn er da rumrennt, sondern man muss ins Gasthaus gehen. Deswegen hat es keinen Sinn, wenn man seinen Campingbus mit Dosenwurst belädt und dann nach Wien fährt und ein bisschen rumdotzt. Man muss die Menschen kennenlernen, dann weiß man auch, warum das Land so funktioniert.
Und dazu muss man ins Kaffeehaus oder ins Wirtshaus gehen. Das ist mir auch in kürzester Zeit in Wien aufgefallen, dass man sich da gar nicht so viel zu Hause trifft wie bei uns mit Gästen, sondern das ist eben im Wirtshaus oder im Kaffeehaus. Ist das auch sowas, wenn es so eine Kultur des Aushäusigtreffens gibt, dass das die gute Küche befördert?
Ja, auf jeden Fall. Und das soziale Zusammenleben. Und das hat natürlich Gründe, warum in Wien jedes Beisel, also jede kleine Wirtschaft mittags brechend voll ist und abends auch. Also in dem Buch kommen dann auch diese sozialen Komponenten dazu, dass eben der Wiener Rentner hat die doppelte Rente wie Deutsche. Die Miete kostet für eine Dreizimmerwohnung zwischen 300 und 400 Euro. Die Gaststätten haben einen halben Steuersatz. Die Nahverkehrsmittel sind unglaublich billig. Und all das hat auch diese Stadt Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt gemacht. Da gibt es so ein Ranking. Und es ist im gleichen Maße auch die unamerikanischste Stadt in Europa. Und man findet eigentlich kaum ein McDonald's oder so weiter auch. Und es wirkt auf den ersten Blick altmodisch. Dann ist es aber alles ein bisschen langsamer. Das bedeutet aber eigentlich nachdenklicher. Und dann gibt es aus diesem Humus heraus eine enorm moderne Kunstszene, Musikszene. Also das ist eigentlich beispielhaft. Und für mich ist es, was die Literatur angeht, sicher die literarischste Stadt deutscher Sprache.
Und man versteht die Österreicher auch besser, wenn man ihre Literatur kennt. Zum Beispiel diese Doppelnegationen, die Österreicher so lieben. Das ist nicht Ungurt oder sowas. Das müsste Ihnen ja als Literaturfreund, Ihr Lokal heißt ja auch nach einem Dichter, die Wielandshöhe. Da müssten Sie doch auch Spaß dran haben an diesem doppelbödigen Humor und den doppelten Verneinungen der Österreicher.
Ja, eigentlich war auch die Literatur der Einstieg so ins Österreichische, obwohl ich als Kind dort schon hingekommen bin. Ich muss jetzt aber noch mal sagen, ein Wiener ist kein Österreicher und ein Österreicher ist nicht unbedingt der Wiener. Nicht? Also zwischen einem Vorarlberger und einem Wiener ist ein Unterschied wie zwischen einem Schwaben und einem Eskimo. Aber trotzdem vertragen die sich ja alle. Aber das Wien speziell ist auch vom Dialekt her, ich habe mir das wirklich drauf schaffen müssen, dass ich alles verstehe, was da so gesagt wird, viele solche Filme angeguckt. Und muss sagen, auch der Dialekt spielt ja hinein in die Literatur ganz stark. Und da gibt es auch ganz andere Wortschöpfungen und so weiter. Und dann bin ich seit Jahren ein Fan von Thomas Bernhard, der größte Kritiker eigentlich Österreichs. Und ich habe in Wien keinen gefunden, der den Thomas Bernhard gut leiden kann. Das gefällt halt uns Deutschen, weil da wird halt richtig draufgehauen.
Aber auch mit Selbstironie, das gehört ja bei den Österreichern auch immer dazu, dass sie sich zwar über andere mokieren, aber sich selbst eigentlich mit einbeziehen.
Genau, und eine wunderbare Kultur auch des Verzeihens. Also man schmeißt sich da Kraftausdrücke an den Kopf. Das sind wir in Deutschland gar nicht gewöhnt, vor allen Dingen nicht im öffentlichen Bereich. Das macht man dort aber ist dann auch gleich wieder verziehen und dann trinkt man halt wieder ein Viertel Wein und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann kommt gleich noch die ganze Musik dazu.
Was Sie auch sehr schön beschreiben, finde ich, ist, dass Service in Wien ja noch was ganz anderes ist als in lokalen, in deutschen Großstädten. Der Kellner im Kaffeehaus oder auch im Restaurant, der hat das ja noch richtig gelernt und ist auch eine würdige Erscheinung, die einem durchaus Respekt einflößen kann. Wie wirkt sich sowas denn auf das Speiseerlebnis aus? Wie halten Sie es damit als Restaurantinhaber?
Also wir in Deutschland, der Verbraucher, der Kunde denkt ja immer, das, was auf dem Teller ist, das kostet so und so viel. Aber das Drumherum ist eigentlich das Entscheidende. Also dass in diesem Essenspreis auch enthalten ist, dass ein Kellner eine Familie gründen kann, so viel verdient, dass er diesen Beruf 40, 50 Jahre machen kann. Und das ist in Wien so. Da gibt es also den klassischen Kellner zwischen 40 und 60 Jahren. Und das sind natürlich dermaßen geschulte Psychologen, dass also viele studierte Psychologen da kaum mitkommen. Und das ist eigentlich hoch angenehm, auch diesen Kellnern bei der Arbeit zuzuschauen. Das ist ein bisschen Theater. Und jeder Wiener ist ja im Grunde ein Schauspieler. Nicht? Selbst die Politiker sind tolle Schauspieler. Vielleicht die in Deutschland auch, aber sie sind nicht so gut.
Große Bühne, ja. Herr Klink, Sie haben ja auch schon Ihren Bauch durch Paris geführt und sich da inspirieren lassen. Sie haben überhaupt schon viele Bücher gemacht. Sie sind auch Musiker. Und bei diesen Büchern, da haben Sie auch mit großen Illustratoren wie Friedrich Karl Wächter und Nikolaus Heidelbach gearbeitet, aber auch mit Wiglaf Trost, der ja dieses Jahr verstorben ist. Vermissen Sie den eigentlich?
Ja, natürlich. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Also überhaupt den sorgsamen Umgang mit Sprache. Und dass man das alles ernst nehmen muss, das hat er wahnsinnig ernst genommen. Also wenn ich irgendwie ein untreffendes Wort gebraucht habe, dann hat es einen Anschiss gesetzt. Nicht? Und da bin ich natürlich sehr dankbar und ich halte mich halt an den Wahlspruch meines Vaters, der immer gesagt hat, ich soll nicht der Erste unter den Letzten sein, sondern ich soll gucken, dass ich der Letzte unter den Ersten bin. Und deswegen habe ich meinen Bekannten- und Freundeskreis. Das hängt also sehr hoch. So musste ich immer strampeln, dass ich diesen Leuten hinterherkomme.
Das haben Sie ja offenbar gut geschafft. Wie ist es jetzt? Das wollen wir natürlich wissen. Morgen ist Heiligabend. Da essen viele Würstchen mit Kartoffelsalat, weil das so was Ritualhaftes hat. Sie haben schon Bratkartoffeln angedeutet. Gibt es das morgen bei Ihnen oder verraten Sie uns, was Sie morgen auftischen?
Sie, ich weiß es noch nicht. Ich gehe nachher, wenn ich das beendet ist, ins Kühlhaus. Und da haben wir meine Küche all das zusammengerichtet, was übrig ist. Und da kann ich mir was raussuchen. Auf jeden Fall hat es mal ein Wiener Gulasch in einem Vakuumbeutel drin. Das kann ich mir also dann anwärmen. Und Spätzle mache ich mir selber. Also wahrscheinlich läuft es auf sowas hinaus, weil wir leben privat äußerst einfach. Also ich finde zum Beispiel so Wiener Gulasch eines der weltbesten Gerichte überhaupt. Und leider gibt es in Deutschland so gut wie nicht. Und wenn es gibt, dann ist es nicht richtig gekocht, weil es ein typisch Wiener Gericht ist. Und Wien bedeutet die Zeit ein bisschen dehnen. Also gut, du Gulasch mit dem richtigen Fleisch, das kostet eine Zeit von ungefähr 6 Stunden. Und die muss man sich halt nehmen. Und wenn man das in 3 Stunden macht, dann hat man eine knorbelige Geschichte beieinander. Und solche Sachen. Also auf jeden Fall ist Ackersalat auch noch übrig, das weiß ich. Und da wollen wir einfach mal sehen. Also wir haben 4 Kühlhäuser und es wäre...
Da wird sich was finden.
Ich werde nicht verhungern, bestimmt nicht.
Vincent Klink, vielen Dank für dieses Gespräch und frohe Weihnachten.
Ihnen auch, gute Zeit.
Ihnen auch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Ein Bauchlustwandel durch Wien beim Ullstein Verlag erschienen und kostet 24 Euro.